Moin Moin, möge der 20. Mai mit euch sein, 9.22 Uhr, heute wird's bewölkt und weniger heiter, dafür ein bisschen trister, aber es ist trotzdem warm, der Sommer kommt, wir fühlen's alle, ich renne seit 7 Tagen nur noch in kurzen Hosen rum und trage meine Crocs, die ich mir neu bestellt habe. Und wenn ihr auch so ein cooles Outfit haben wollt, dann könnt ihr euch an Max wenden, der macht jetzt Personal Shopping als Service. Ihr sagt also kurz, was ihr haben wollt und er stellt euch einen Warenkorb im Wert von 1.300 Euro zusammen. Den müsst ihr dann bestellen und behalten, komme was wolle. Willkommen in einer neuen Folge. Was geht?
Ich möchte dazu sagen, nee, ihr dürft nicht sagen, was ihr haben wollt, sondern das mache ich.
Also ihr dürft einfach nur Geld ausgeben. Ja.
Ja, absolut. Und ich suche coole Sachen raus, kein Problem. Also wenn ich was kann, dann Sachen kombinieren und so. Das, also wenn es um was geht, was ich gut hinkriege, ist das Stylen, ja, das ist mein Ding.
Ja, ich glaube, das passt jetzt ganz gut mit den aktuellen so Modetrends, wo es halt viel um so Color-Blocking geht und einfach so
wo es hässlich sein soll, meinst du?
Break the Establishment, ja. Lass dich nicht in irgendwelche Körbe reinzwängen, irgendwelche Kisten, in irgendwelche Formate, sei einfach ein freies Ich, ein freies Individuum.
Ist dir das Wort Schublade nicht eingefallen? Oder wie kam mir zu Körben und Kisten, in die Leute reingezwängt werden?
Ich finde Schubladen so deprimierend, weißt du? Körbe, Kisten ja. Haben wenigstens noch so, da kannst du wenigstens noch nach oben gucken. In der Schublade ist dunkel, ja? Dann verkümmert man. Die Seele verkümmert den Schubladen. Deswegen habe ich gesagt, das ist einfach nicht gut. Wir sollten unseren Sprachgebrauch anpassen. Ich lasse mich auch dahingehend nicht in irgendwelche Klischees reinzwängen oder mich einfach, weiß ich nicht, einschränken in der Hinsicht. Ja? Das ist einfach nicht mein Ding. Ich bin ein Freigeist. Ich bin ich.
Schon ist ja der Folgentitel geboren. Schubladen verkümmern eure Seele oder so.
In Schubladen verkümmern die Seele. Ja, es war so interessant. Ich habe gestern kurz eine Runde laufen, habe einen Podcast gehört hier von meinem Lieblingspodcast-Dude, den Lex Friedman. Der hat einen ehemaligen CIA-Agent interviewt und da ging's. Der war halt undercover unterwegs weltweit und die haben halt so, der hat halt aus dem Nähkästchen erzählt, wie Undercover-Einsätze so funktionieren, was für quasi Stufen von Verschleierung und sowas gibt und wie man sich so eine Persona macht und wie man halt dazu quasi steht, dass man jemand anders eigentlich ist, aber trotzdem ist man selbst und man darf ja seinen ursprünglichen Auftrag nicht vergessen und diesen Konflikt, den die Leute halt haben. Und spannend fand ich die Frage, wie stellt man sicher, dass man nicht ertappt wird?
Und indem man sich in Kisten versteckt?
Und die Antwort war, jeder Mensch wird halt in irgendeine Schublade gesteckt. So, du kannst das nicht verhindern, du musst dir nur gut die Schublade vorher aussuchen und die Leute dorthin lenken. Das heißt, sei lieber der Arschnachbar, der total gehasst wird von allen, aber sei dieser Arschnachbar statt der Geheimagent. So.
Den man nicht richtig greifen kann.
So genau, ungefähr. Genau.
Also, sei lieber der mit Piercing und langen Haaren und Metal-T-Shirts als der mit All Basic und man weiß nicht, was das ist jemand für.
Exakt. So, das fand ich interessant, ne, dass du nicht den Versuch startest, quasi so ein ungreifbares, allglattes Ding zu sein. Du gib den Leuten einfach straight einfach eine Geschichte, die einfach zu glauben ist und die denen ohne groß nachdenken ermöglicht, dich in eine Schublade zu stecken. Und dann bist du halt da drin. Darfst halt nur nicht in die Schublade kommen, oh, ist potenzieller Geheimagent.
Das ist ein Thema. Deswegen hast du jetzt die Crocs bestellt, ich verstehe. Weil das würde nie kein Geheimagent würde die tragen.
Ja, ich versuche halt unsere Nachbarschaft hier maximal komplett zu verwirren mit meinem Sein. Also ich glaube, die können mich einfach nicht greifen.
Ja, ich glaube auch.
Ich kann mich ja selbst nicht greifen.
Warte mal, ist es wieder dieser Monat im Jahr, wo er alle seine Klamotten entsorgt hat und neue Klamotten gekauft hat, die alle schwarz sind? Ah nee, diesmal sind sie alle grün.
Nein, Mann, diesmal ist nochmal das. Diesmal ist es reine Biobaumwolle und Leinen.
Lein, oh, hast du jetzt so geile wallende Samt-Leinen-Anzüge?
Ja, doch nicht, aber ich bin gerade dabei.
Ey, ich such dir die, kein Problem.
Stack auf zu. Ja, ich habe auch gedacht, so, ich habe zwar kein 1.800 Euro übrig gerade, oder 300, aber für 500 kommen wir ins Geschäft. Ja.
Kein Problem, kriegen wir hin. Mach ich dir.
Ich brauche ein Hochzeitsoutfit, ich brauche Freizeitklamotten und
aus Leinen, das Hochzeitsoutfit auch?
Ja, klar, Alter.
Geil, okay.
Birkenstocks und Leinenanzug.
Ah, das wäre so schön.
Ja, hast du nicht mitbekommen, wie Plastik uns alle kaputt macht ab den Klamotten, sagt der, der hier in so einem Plastik-T-Shirt vor dir sitzt.
Ich habe lange nichts noch. Also mein letzter Stand ist, Mikroplastik ist nicht so gut. So. Und das ist, aber was gibt es für neue aktuelle Entwicklungen?
Achso, ja, unsere Haut ist ja das größte Organ unseres Körpers. Unnötiger Drop, der gar nichts mit der Story zu tun hat, aber ich wollte einfach mal so irgendwas sagen. Und gerade wenn man schwitzt und so, und wenn man halt körperlich aktiv ist, so wie ich ja als Hochleistungs-Hybrid-Sportler.
Schwitzer.
Achso, sorry. Schwitzer. Ist halt nicht gut, wenn man halt so Polyester und andere Plastikstoffe quasi auf dem Körper hat, weil der Körper dann doch damit interagiert und reagiert und es kann potenziell zu Irritation führen. Ja, gereizte Haut, Hautkrebs, ne? Alles, ganze Spektrum. Ja.
In der Abstufung, gereizte Haut, nächster Tag, Hautkrebs.
Es gibt nur die zwei Optionen.
Ja, okay.
All das ist halt ein bisschen die Bro-Science auf Twitter, who knows. Mhm. Niemand weiß, ob es stimmt, aber das ist halt immer die Frage, wie geht man mit potenziellen Risiken um, die nicht bewiesen sind. Das könnte sein, und jetzt hast du die Wahl zwischen, naja, lass ich drauf ankommen oder wende ich mich davon ab und trage jetzt nur noch 100% Bio-Baumwolle und Leinen.
Auf jeden Fall Leinen.
Aber natürlich, ne, ein Kriterium muss da reinwerfen, wichtig ist Natur, unbehandelt. Also die Farbgebung ist eigentlich nur noch quasi so
beige.
Ocker weil, und beige. Weil jetzt, ne, ist ja ein bisschen doof dann, wenn du dann sagst, ja gut, das ist jetzt tolle, unbehandelte, reine Bio-Baumwolle, aber da kippe ich da irgendwie so ein Farbstoff drauf, der vielleicht das Gleiche auslöst wie Polyester. Who knows?
Ja, who knows? Absolut.
Demnächst tragen wir so Rinderhaut auf uns.
Gott,
so Pelz und Fell.
Ach, schön.
Spaß. Ich hoffe, die militante Veganerin hört gerade nicht zu. Und
ich wollte sagen, das klingt so ein bisschen so, als wäre so der, so, ne, bei Vegan geht es ja nicht nur um Ernährung, sondern auch so ein bisschen Lifestyle-mäßig. Und das wäre so, als wäre die Paleo-Diät so quasi auch weiter eskaliert. Also als wäre es so, okay, wir müssen aus der Paleo jetzt einen Lifestyle gründen, sozusagen irgendwie.
Ja, tatsächlich, ja. Übrigens, ganz lustig, hast du das Interview der militanten Veganerin und Markus Rühl mitbekommen?
Ich habe das Video gesehen, ich wollte es dir schicken, ich dachte, du hast es eh schon gesehen, weil es Markus Rühl ist, ich habe es nicht gesehen.
Ich habe nur ein paar Schnipsel gesehen und ich fand einen Moment quasi sehr cool irgendwie, weil das unerwartet kam, aber da hat quasi Markus Rühl so gesagt, ja, so, ich habe keine, also der Moderator hat gefragt, hast du irgendwie noch Fragen an sie, ne, so zum Ende des Interviews hin. Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich hätte ich 1000 Fragen, aber im Grunde genommen will ich sie gar nicht stellen, weil das ganze Gespräch, das ganze Interview war keine Konversation, sondern einfach nur eine Reihe von Vorwürfen und einfach nur Aussagen. So, es geht gar nicht darum zu reden und zu verstehen, sondern einfach nur, ich sag dir, was
ich tun. Spule ab.
Ja. Und dann hat er so einen kleinen Rant von sich gegeben, wo er sie persönlich angesprochen hat und meinte, hey, du bist doch Ärztin. Ne? Du musst doch den Menschen sehen, du musst doch so einen humanistischen Ansatz irgendwie wählen und versuchen. Hat
er das Wort humanistisch benutzt?
Ja, tatsächlich. Ich dachte so, tschüss. Bro hat Lexikon geschluckt.
Ach, es ist ein Duden in seinem Oberarm.
Und dann hat er so auf sie eingeredet, wie so, das hat schon sowas Väterliches fast schon. Also so nicht vorwurfsvoll, sondern eher so, ich mache mir Sorgen, was ist los mit dir? Du siehst ja gar nicht mehr in den Gesprächen, siehst du ja gar nicht mehr den Menschen und das Individuum, sondern du hast einfach deine Agenda und prügelst einfach auf die Leute ein, verbal. So nonstop. Und dann meinte er, was ist mit dir passiert, dass du so abgestumpft bist, dass du so quasi verkommen bist in dir drin, was deine Emotionen angeht, ne? Und er hat das auf so eine Art und Weise gesagt, die so ein Mix war aus, ich schlag dir verbal gerade so voll so einen Kinnhaken und gleichzeitig streichel ich dich in den Schlaf und sag, alles wird gut. Und das war irgendwie so interessant, weil sie dann auch total perplex gerührt war in dem Moment und gar nicht wusste so, wie reagiere ich jetzt darauf? Ich kann jetzt nicht meine Punchline abspulen, weil das wäre komplett absurd. Also irgendwie hat er sie dann getriggert und ich bin gespannt, was jetzt daraus wird, ob sie jetzt ein Rebranding macht und auf einmal die verständnisvolle Veganerin wird oder ob sie jetzt quasi, ob es gar nichts passiert oder ob sie jetzt komplett all in, extremistisch, radikal, in your face sich anklebt an eine Kuh mit der Hand.
Hör mir mal.
Alter, ganz kurz, das ich
okay. Nur
ein Pro-Tipp.
Ne? Okay, Raffaela, erzähl mir mehr, was los?
Aber ohne Scheiß. jetzt, also Sparta Veganer würde jetzt einfach ein bisschen Kleber, also nein, nicht eigentlich Sparta Veganer, sondern jemand, der
bitte, wir kleben uns nicht an Tiere.
Also im Grunde genommen, wenn du das verhindern willst, dass die Kuh schlach auskommt, klebt dich einfach an die dran. Ja, bist du die Straßenkleber jetzt genommen und einfach weitergedacht. Also mach dir gerade so Brainstorming. Oder einen Baum, kleb dich an einen Baum. Whatever not.
Mhm.
Just say.
Kleb dich an einen Baum, Folgentitel Nummer 2.
Spaß.
Oder für die Alteration, kleb dich an die Kuh. Naja, ich wollte nur vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, war die ja super trendy Mandy, die militante Veganerin bei TikTok und so weiter und so fort. In der Schule ist es immer noch, naja, mittlerweile nicht mehr ganz so, aber so ist, vor einem Jahr, wie gesagt, war es so für ein halbes Jahr gefühlt so, dass mein LK, meine Pedda-Leute, kamen mal rein, die mussten immer durch so ganz viele 5, 6, 7 Klässler durchlaufen und die meinten immer nur so, ah, heute wurde ich 21 Mal gefragt, ob ich schon vegan bin. Das heißt, ne, die war halt super viral, also, ne, und dieses, ne, bist du schon vegan, nichts vegan sein ist nicht okay und so, diese ganzen Punchlines, die du gesagt hast, ne, die wurden quasi von den Kids so reproduziert, ne, da haben wir, glaube ich, schon im Podcast auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und da war es ja irgendwie so, also ich, da habe ich mir dann so gedacht, okay, da musst du dich mal reinsehen, was da eigentlich abgeht und was da eigentlich los ist irgendwie und so weiter und so weiter, um es ein bisschen zu verstehen. Und ja, es ist absolut crazy. Also es ist einfach super merkwürdig. Ich glaube, keiner versteht es bis jetzt so richtig, aber nur weil ich da gerade drauf gekommen bin, wegen Markus Rühl, genau solche Gespräche mit so väterlichen Grill-Dads so ein bisschen, hatte sie schon häufiger mal, so vor auch einem Vierteljahr oder so. Und da war es ganz ähnlich, dass sie, aus meiner Perspektive, sie total entwaffnet wurde durch so eine liebevolle, väterliche Art und Weise. Wahrscheinlich war das ähnlich wie bei diesem Markus Rühl-Ding jetzt, dass man so denkt so, jo, da sitzt jemand vor dir, der gibt dir eigentlich gerade eine Chance und hört dir zu und lässt dich ausreden und so weiter und so fort. Und du verlierst gerade nur dadurch, weil du einfach so drüber bist. Und mir fällt es schwer, also weil du gesagt hast, ne, vielleicht ändert sich jetzt was und so. Ich glaube, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist einfach der Brand. Ich glaube, das ist einfach von Anfang an Branding. Ich glaube, das ist also wie so damals, was man immer Verona Feldbusch damals, jetzt Verona Poth irgendwie, glaube ich, unterstellt hat oder gesagt hat so, die ist eigentlich voll schlau. Die macht sich nur irgendwie dumm für die Werbung, damit die Männer das cool finden und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das bei ihr exakt genau das Gleiche ist, weil mittlerweile, glaube ich, so viele Anfeindungen, so viel Kram kommt und so viele Menschen und auch Veganerinnen und Veganer quasi ihr so zurückmelden, so, ey, was du machst, schadet eher der Sache, ist einfach uncool, ist einfach scheiße, so, ne, und dann irgendwie die Gründung von OnlyFans hat jetzt irgendwie einen Account gemacht vor irgendeiner Zeit und so und weswegen jetzt immer die Kritik irgendwie immer lauter wird, ist eigentlich nur um ihr Brand geht, ihre Marke und es geht gar nicht mehr so darum. Dann gab es ja diesen großen, um nur mal ein bisschen Einblick in diese ganze Thematik zu geben, diesen großen Shitstorm, weil es gibt so vegane Discords so und einer der größten deutschen veganen Discord-Communities oder so war sie irgendwie aktiv und dann gab es so Chat-Leaks, dass sie da irgendwie die ganze Zeit mit ihrem Holocaust-Argument, also, sorry, wir sind jetzt sehr deep da drin, aber sie ist so jemand, die in so Diskussionen dann immer so sagt so, ja, wenn du jetzt die Kuh isst, dann würdest du ja auch Menschen vergasen und irgendwie würdest du ja, also macht die immer so, also Dritte Reich-Vergleiche quasi, die vielleicht in einer gewissen, wenn man es ganz, ganz runterbricht, so wenn man dann irgendwann sagt, okay, wir wiegen jetzt einfach nur Leben für Leben auf, so, ne, dass man dann sagt, okay, ja, okay, kann ich irgendwie im Zweifel mitgehen, aber halt völlig falsch deplatziert und völlig drüber sozusagen. Und da wurde irgendwie in diesem Discord irgendwelche Sachen geleakt mit, ja, man sollte alle fleischfressenden Tiere auch töten und irgendwie, keine Ahnung, und dann irgendwelche rechten Parolen und irgendwie so ganz nah an ganz weirden Szenen und so, weswegen dieser Discord-Server auch so ein bisschen geplatzt ist und so weiter. Und letzter Punkt, sie macht die Twitch, streamt ja auch auf Twitch und witzigerweise gestern war das so auf meiner Startseite, dachte ich so, krass, die gibt's noch? Ich dachte, die wäre mittlerweile einfach so so out und so durch, dass es einfach egal ist. Und das, die macht mittlerweile einfach so Diskussionsstreams quasi, wo sie dann Leute irgendwie in den Sprachchannel zieht und sagt, so, jeder kann mitdiskutieren. Und dann eigentlich schreien die sich dann nur an. Also sie wird angeschrien von irgendwelchen wütenden Leuten und sie sagt das Gleiche wie immer, nichts Neues sozusagen. Und da denke ich mir, ja gut, wenn es dir um die Sache gehen würde, dann würdest du spätestens jetzt irgendwie Dinge umändern. Weil ganz am Anfang könnte man ja noch unterstellen, so Aktivismus ist irgendwie eklig. Aktivismus muss unbequem sein. Bla, kann man ja irgendwie alles drüber diskutieren. Aber wenn ich nach, keine Ahnung wie viel jetzt Jahren merke, okay, ich merke, es ballt sich eigentlich nur Hass und die Message geht verloren, dann muss ich doch irgendwie überlegen, ob ich das vielleicht anders mache. Das nur als kleine, also mein Take dazu irgendwie.
Spannend, ja. Ich muss also sagen, was sie, eine Sache hat sie richtig gut hinbekommen und das ist quasi ihr Brand-Product-Fit. Also ich finde, der Begriff militante Veganerin und so wie sie auftritt, ist einfach
absolut
100.000-prozentiger Match. Also du kriegst exakt das, was der Name dir sagt, was halt sehr selten, also nicht so häufig stattfindet. Also wenn du irgendwelche Brands denkst, keine Ahnung, Shell, was, kriegst Benzin, denkst du, hä, wie passt das zusammen? Aber das ist
Muscheln und das,
ja. Aber das ist halt so, du kriegst einfach genau das, was sie sagt, zu sein. Und denkst dir dann immer, also ich meine Reaktion war dann häufig so, aha, kann sie nicht so ein bisschen weniger von dem sein, was sie sagt, wer sie ist? Ja. Aber ja. Kann ich total nachvollziehen. In dem Ganzen.
Und ich glaube, dass halt die Menschen, die das sich gerade quasi angucken, dass es eigentlich nur noch so eine Art Hate-Watching irgendwie ist. Und die Leute einfach quasi nur noch den Skandal sehen wollen. Die wollen sich aufregen, die wollen sich echauffieren, wie Menschen quasi so Trash-TV gucken. Und die Frage, also nochmal drüber vielleicht, und die Frage ist, wie viel nehmen die Leute dann wirklich davon mit? Und ich glaube eben gar nichts, weil dann denkt man so, guck mal, die regt sich wieder auf, hier habe ich wieder einen Highlight-Clip, wo sie irgendwie jemanden zu schnell gemacht. Aber um den Inhalt geht's überhaupt gar nicht. Und deswegen finde ich es ja so spannend, dass damit, also weil die hat irgendwie 2000 Zuschauer oder so, also was jetzt nicht so klein ist für eine kleine Streamerin sozusagen, die eigentlich keinen Inhalt hat, außer Diskussionen und irgendwie so veganen Shit. Crazy.
Ja, das ist wie so ein intellektueller Gladiatorenkampf und ihre Waffe ist halt die moralische Überlegenheit quasi in diesem Thema. Aber am Ende des Tages ist es das gleiche, als würdest du Robo-Wars gucken und Leute bekriegen sich quasi mit Robotern. Also es geht ja nur um den Kampf, es geht ja nicht um Inhalte oder so. Und dann ist halt die Frage, welche Waffe findest du sexier? Gefällt dir das, wenn Leute sich als Roboter quasi fetzen oder wenn sie sich halt über Ernährung streiten oder über irgendwelchen anderen Themen? So.
Aber und jeder, der jetzt mit Antwort 2 antwortet, überdenkt euer Leben. Aber es müssen auf jeden Fall die Roboter sein.
In dem Kontext, was ich super spannend fand die Woche, war so ein Deep Dive in das Thema Bioreaktoren für die Herstellung von Proteinen, Muskelproteinen, die tiermuskelnah kommen und sogar weitergehend ganzen Fleischklumpen quasi. Also das Thema.
Bei Bioreaktoren geht es jetzt nicht darum, Energiegewinnung aus Code.
Nee,
sondern wir gehen in Bioreaktoren, sondern wir stellen Biologie her, sozusagen.
Exakt.
Stellen Leben.
Ja, es kam halt dadurch getriggert, ich habe einen Podcast, den ich häufig höre, ist ein Dude auch Veganer und der hat halt sehr viel darüber berichtet, wie er investiert in Unternehmen, die halt versuchen, synthetisch Fleisch oder Muskeln oder Proteine wenigstens herzustellen. Weil er sagt halt auch so, hey, das ist, also er sagt halt, er ist sich bewusst, dass viele Menschen halt weiter Fleisch essen wollen, aber er fände es halt cooler, wenn wir die einfach quasi in so einem riesen Reaktor produzieren, die Steaks sind gewiss oder die Chicken Nuggets, statt eben halt auf dem Feld und halt Tierleid hervorrufen. Das fand ich, finde ich, smart, ist ein gutes Argument. Und da gab es halt einen anderen Dude, der hat ein Video dazu gemacht, wie quasi, also wo stehen wir gerade in dieser Entwicklung? Das fand ich super interessant, weil ist in den letzten 5 Jahren schon ein relativ großes Investmentaufkommen gab in diesem Segment. Also das heißt, viele Firmen haben relativ viel Geld bekommen, um halt eben in diesem Bereich zu forschen oder beziehungsweise da halt zu versuchen, aus einer kleinen Experimentprobe etwas Großes herzustellen. Und das war super interessant, einfach zu verstehen, wie da so die Einschränkungen sind. Und das Grundkonzept kann man sich halt so vorstellen, also das kennt, also ist halt schon bekannt aus der Herstellung von Medizin in der Regel, zum Beispiel Insulin oder andere Stoffe werden halt in so großen Bioreaktoren halt produziert, wo man halt hingeht und sagt, naja, man nimmt bestimmte Nährlösungen, halt wo bestimmte Stoffe drin sind und dann nimmt man Bakterium.
pH-Wert, bestimmte
exakt, Temperatur und so weiter. Oder nimmt man bestimmte Bakterien oder irgendwelche anderen Dinge, die halt eben aus dieser Nährlösung irgendwas, den gewünschten quasi Stoff herzaubern. Sagen wir mal Insulin, dann nimmst du Bakterien rein, die fressen sich da irgendwas und das Abfallprodukt des Insulin, das sammelst du dann und packst das in irgendeine Pille oder wie auch immer. So,
oder noch einfacher wäre ja nur der Gedanke, ne? Oder du bringst halt ein Bakterium mit Insulin da rein, lässt es sich einfach zellteilen und vermehren. Und dann hast du einfach so, also schaffst quasi einen perfekten Lebensraum, damit Dinge sich fortpflanzen, vermehren oder sonst irgendwas, damit du einfach aus einem viel machst, sozusagen. Ne?
Ja, und das ist, wie soll ich sagen, das Grundprinzip. Und spannend ist halt, wie jetzt quasi versucht wird, im Moment von sehr kleinen Volumina, also sagen wir, du hast so einen 2-Liter-Tank quasi, und in dem versuchst du halt eben, wie du gerade beschrieben hast, durch die Manipulation des Umfelds, also pH-Wert, Temperatur, Zirkulation für diese Nährlösung und halt verschiedenen Beigaben, halt ein bestimmtes Produkt zu produzieren, sagen wir halt irgendein Protein zu synthetisieren oder halt sich, also eine Zelle sich teilen zu lassen, halt, die halt eben eine Zelle ist, die du zu einem Fleischklumpen irgendwie formen kannst, whatever. Und spannend fand ich halt die Challenge von, naja, das geht halt, wir kriegen das halt ganz gut hin in kleinen Volumina, also sagen wir 2 Liter. Geht das? Wenn du aber sagst, ich müsste eigentlich auf 200.000 Liter hochgehen, damit sich das halt lohnt, damit das halt von den Kosten her und sowas in Ordnung ist, dann merkst du halt, dass du halt eben nicht oft wie bei den ganzen, sag mal, industriellen Prozessen, wenn es um die Verarbeitung von anorganischen Dingen geht, wie Metall oder sowas, das kannst du halt hochskalieren, da musst du halt ein bisschen kühlen, aber da geht halt nichts kaputt, hast du in dieser biologischen Sphäre halt eben bestimmte Dinge, die halt in großen Mengen halt nicht mehr so gut funktioniert. Und das waren so banale Dinge wie, naja, du musst halt eine gewisse Zirkulation halt herstellen, damit sich das auch gut verteilt, weil du brauchst halt, wie soll ich sagen, jedes Ding, was irgendwas produzieren soll, braucht halt die perfekte Menge an Nährstoffen und Temperatur und drumherum. Und das geht halt in so 2 Liter einmal ganz gut. Wenn das aber hoch, also einen riesen Bottich hast, dann ist das schwierig, das hinzukriegen, damit das sich nicht in so, also dass sich gut verteilt hat, dass alles halt in den perfekten Bedingungen auch bleibt. Oder sowas wie, oh, wenn du
ja,
halt...
Kurz? Ja, klar, ja, sorry. Go, go, go. Du kannst auch gerne, vielleicht willst du ihn zuerst. Ich wollte nur, ich freue mich immer, wenn ich ein bisschen was aus Bio zumindest weiß. Weil das ist was ich letztens in meinem Bio-LK hatte. Weil du hast ja, wenn du so Bakterienkulturen hast, ne, sind ja diese klassischen R-Strategen, also so Rate, also die wollen sich ganz, ganz viel vermehren quasi. Und dann hast du aber bei so Populationen immer so ein gewisses Maximum, weil wenn du kannst zwar so viele Nährstoffe und so weiter quasi draufkippen, wie du willst, aber zum Beispiel ist irgendwann der bedingende Faktor Platz oder sonst irgendwas. Und dann sterben bestimmte Bakterien, ne, ist ja ganz normal, ne, wenn du zu viel von irgendwas hast, dann, ne, stirbt halt ein gewisser Anteil ab und so weiter und so fort. Und das Problem ist aber in so Kolonien oft, dass diese toten Gewebe, die kommen dann halt da nicht raus, also deswegen so Zirkulation, deswegen musst du da irgendwas für sorgen, weil diese, sonst kommt so, nennt man das auch Nekrose, ich weiß nicht, auf jeden Fall so, ne, sondern diese Toxine ab, diese toten Bakterienzellen und das kann halt so eine ganze Kultur dann kollabieren lassen, das kann sich natürlich dann so eine Firma nicht leisten, wenn du so einen 200.000 Liter Tank hast und du hast irgendwie einen Faktor vergessen oder keine Ahnung was, irgendwas nicht bedacht und dann stirbt diese ganze Kultur und das ganze Ding ist im Arsch erstmal, das ist wahrscheinlich dann ein Verlust, der diese Firma quasi pleite gehen lässt im Zweifel, ne?
Ja, und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung zu dem nächsten Punkt, welcher das ist. Das muss halt zu 100% steril sein. Also sobald da irgendein Keim reinkommt, ist das Ding quasi für die Tonne. Das gleiche Prinzip, ne? Das darf halt nichts reinkommen. Du musst halt gucken, wie kriege ich sichergestellt, dass eben alles, was ich dort reinkippe, also diese Nährlösung, Bakterien, whatever, Zellen, dass da nichts mit dazukommt. Kein Virus, kein anderes Bakterium, was irgendwie diese Population quasi killt. Weil im Grunde genommen versuchst du ja eigentlich sowas wie einen lebenden Organismus nachzubilden in großer Menge. Also du versuchst quasi das, was in der Kuh passiert, quasi in so einen Tank reinzukriegen. Aber eine Kuh hat ein Immunsystem. Das kann halt im Zweifel Eindringer halt irgendwie bekämpfen. Das Ding hat das halt nicht, hat kein Immunsystem. Und da wird auch dran geforscht, wie können wir vielleicht so eine Art künstliches Immunsystem so drüber stülpen. Und ein anderer relativ trivialer Punkt, der dann auch genannt wurde, der mir nicht so bewusst war, aber ich offensichtlich ist, naja, du hast halt irgendwann mal halt einen Tank, gut, aber damit das halt auch kommerziell funktioniert, also damit du quasi am Ende günstiger so Protein machen kannst, als vielleicht doch von einem Tier, musst du es halt in großen Mengen machen. Und wenn du aber so 5, 6, 7 Tanks nebeneinander stellst, sondern die Hitze ab. Das heißt, du musst die auf eine bestimmte Temperatur runterkühlen. Das heißt, die dürfen nicht irgendwann hochgehen von der Temperatur, weil sonst kippt eben das kleine Ökosystem in sich. Klar. Das heißt, du hast dann relativ hohe Kosten, was die Kühlung angeht, was wiederum die Kalkulation kaputt macht. Und im Grunde genommen, die Message war, dass man quasi sich so ein bisschen von Problem zu Problem momentan hangelt, weil man immer wieder an neue Herausforderungen stößt. Ne? So, okay, wir haben es jetzt geschafft, quasi in 200.000 Litern das Ganze zu Normen zu kriegen. Ah, okay, blöd, wir haben jetzt festgestellt, das Ding wird zu heiß. Ja, okay, jetzt müssen wir halt ein neues System entwickeln für die Kühlung. Und dann sagst du, okay, jetzt haben wir das hinbekommen für eins, jetzt machen wir zwei davon, machen, ah, blöd, jetzt reicht die Kühlung nicht mehr aus. Und das ist halt interessant, dass es halt dahingehend jetzt gerade immer wieder so diese Enttäuschungsmomente gab, so diese Entwicklung der letzten paar Jahre, so von wegen, hey, wir haben halt das Ganze gut hinbekommen auf 2-Liter-Menge und dann haben wir gesagt, ja, wir skalieren das jetzt einfach hoch. Und da hat man festgestellt, ah, funktioniert doch nicht so leicht. Und dann hat man neue Probleme. Das heißt, da verzögert sich so ein bisschen, wenn man sich die ganze Zeit die Frage stellt, es gab doch 2014 schon so eine Art Überschrift überall.
10.000-Euro-Burger. Ja,
genau, so, der müsste doch mittlerweile jetzt 10 Euro kosten. Ja. Leider noch nicht, weil halt immer wieder diese Herausforderung irgendwie auf einen zukommt, weil man halt merkt, so, ja, fuck, dieses, wir kriegen es halt nicht einfach groß genug, ohne eben neue Probleme zu schaffen, die wir nicht auf Anhieb lösen können. Und aktuell scheint es wohl so zu sein, dass es noch relativ ungewiss ist, wann halt der Punkt kommt, wo man sagt, naja, wir haben jetzt quasi ein System gefunden, was eben nicht zu anfällig ist für Keime, was halt in großen Mengen funktioniert und halt so einen Preis, der halt akzeptabel ist. Weil die These ist halt, Menschen wären nicht bereit, irgendwie das Fünffache für so einen Burger zu zahlen, nur weil er halt frei von Tierleid ist. Auch wenn viele Menschen das moralisch halt so empfinden, ist vielleicht die Kaufkraft einfach nicht das, was das ermöglicht. Und deswegen bleibt es halt spannend und ich fand es einfach interessant, mal so ein bisschen in dieses Thema einzusteigen und zu sehen, hey, das ist ja gar nicht so trivial, wie man sich das manchmal denkt. Und nur weil man etwas halt in kleiner Menge geschafft hat, funktioniert es halt im, ich sag mal, biologischen Raum halt nicht automatisch in einer großen Menge. Und das ist interessant, ob es da jetzt in den nächsten Jahren nochmal einen Sprung gibt oder ob jemand mit einem Durchbruch kommt und sagt, hey, wir haben jetzt die perfekte Lösung, wir haben die perfekte Formel. Aktuell scheint es noch nicht so, leider.
Ja, ich glaube, man unterschätzt da immer total, dass es da ja um Forschung mit sozusagen Lebewesen und lebenden Zellen und also ne, mit Leben quasi geht. Weil wenn du dir so Maisfelder anguckst, das sind ja im Prinzip auch ne, hochgezüchtete Monokulturen, die nicht mehr so aussehen wie eigentlich, sondern das ist ja ein sehr spezialisierter Organismus sozusagen, ne, der aber immer noch in der Natur steht, das heißt, der hat irgendwie Witterung, der hat einen ganz normalen Boden, der eine gewisse Zusammensetzung hat. Klar, du düngst den relativ speziell, ne, du weißt genau, wie viel Wasser der braucht und so, ne, du kümmerst dich so darum, wie es funktioniert. Aber es ist trotzdem noch ein Organismus, der sich quasi selbst schützt, ne, der hat Zellwände, der hat quasi eine Festigkeit und keine Ahnung was, alle möglichen Fraßschutzmechanismen, die halt eine Pflanze so haben kann. Und wenn nicht, züchten die halt irgendwie noch da rein, wenn sie merken, okay, das funktioniert nicht, ne, dann kannst du es reinzüchten oder du gibst halt einfach irgendwie ein Herbizid dazu und dann löst sich das in der Regel von selbst. Dein Organismus ist irgendwie immun dagegen und gut ist. Aber das Problem ist, wenn du diesen ganzen, oder bei ne, nimm dir diese ganze Milchindustrie und so, ne, da hast du ja diese ganzen Kühe in einer Reihe stehen und so, ne, da, die Kühe haben immer noch, wie du sagst, ein Immunsystem, ne, die kriegen immer noch irgendein Futter und damit kommen die schon irgendwie klar. Du musst aber nichts perfektionieren, sozusagen. Und ich glaube, dass immer ja diese Gefahr bei so Laborsituationen ist, dass du halt immer dieses Perfekte quasi eigentlich brauchst.
Ja, ja.
Ne, ob es jetzt quasi in der Biologie ist oder ob es in der Physik ist oder ob es sogar auch in der Pädagogik ist und so. Das Problem ist immer, dass du bei diesen Experimenten in diesen Laborsituationen immer eine absolut kontrollierte Umgebung quasi brauchst. Und das ist bei so Zellen, Bakterien ja deutlich, deutlich schwerer, als wenn du sagst, okay, ich pflanze mal einfach eine Pflanze in den Garten und guck mal, was passiert. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es halt so lange dauert, weil selbst jede Bakterienzelle ist ja nicht zwingend identisch. Manchmal passieren da Dinge und du denkst dir, fuck, ich habe doch alles richtig gemacht. Ich kann nicht sagen, warum. Du kannst es nicht fragen und alles ist hinüber. Und es ist aber alles so reguliert, dass du nicht sagen kannst, ach, die kriegen das schon irgendwie selber gelöst wahrscheinlich, sondern nee, du hast die so runtergebrochen, du hast die so von allem befreit, was ihnen irgendwie hilfreich sein könnte, dass du, wie beim Tamagotchi, dich um alles quasi kümmern musst, weil wenn du irgendwas vergisst, dann stirbt der Organismus oder dann stirbt die Zelle oder dann ist es einfach hinüber. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob das funktionieren wird und natürlich dann auch die Frage, ab wann wir dann, also ob man dann nochmal neue Debatten führt, ab wann Leben Leben ist und ob das überhaupt sinnvoll ist oder wie auch immer irgendwie, ne? Oder ob man sagt, brauchen wir irgendwie eigentlich sowas wie Zellen oder reicht es nicht, einfach zu sagen, okay, wir schaffen es irgendwie in so einem Biomanipulator irgendwie einfach Proteinketten aneinander zu hängen und das ist wie so eine Art Proteinpulver und das packen wir irgendwie irgendwo drauf und wir brauchten dafür gar nicht mehr diese super kontrollierten Situationen, nur damit Leute irgendwie Fleisch essen können. Oder ob man einfach schafft, okay, wir, also ja, das frage ich mich gerade so ein bisschen, weil diese ganzen Ersatzprodukte werden ja quasi immer näher sozusagen am Fleischgeschmack sozusagen. Und da frage ich mich gerade, ob da nicht im Zweifel ganz viel Geld in die Industrie fließt, die eigentlich, also weil die so komplex ist, die vielleicht cool wäre für viele Leute, aber die eigentlich so komplex ist, dass sie eigentlich nur verlieren kann, weil irgendwann Soja oder keine Ahnung, was einfach günstiger ist, irgendwie durch bestimmte Präparate einfach ähnlicher schmeckt oder gleich schmeckt im Zweifel und gleiche Konsistenz hat und so weiter und so fort, dass dann auf einmal so heißt, ah fuck, wir haben das Rennen einfach verloren, weil keiner wird uns mehr kaufen, weil die Leute denken, ja, wozu brauche ich jetzt diesen crazy Shit, den ich vielleicht sogar ein bisschen gruselig finde, als jetzt einfach irgendwie dann so ein Soja-Ding zu futtern, was einfach eins zu eins so schmeckt.
Ja, ja, das ist spannend, halt auch zu die Frage zu stellen, in welchem Stadium befinden wir uns jetzt gerade bei der, ich sag mal, synthetischen Fleischproduktion. Und im Grunde genommen, wenn ich es richtig verstanden habe, sind alle gerade an dem Punkt zu sagen, hey, wir machen quasi Step 1, nämlich die Herstellung von Proteinen, die halt im Fleisch drin sind. Aber wenn du Fleisch als ganzes Produkt nimmst, hast du ja noch Fette, du hast Sehnen, sowas halt, also so andere quasi, nennt man das?
Bestandteile.
Ja, also du hast irgendwie so dieses Fleischsaft, du hast Blut, du hast Arterien in irgendeiner Form oder halt kleine Äderchen, was auch immer. Das, also ja, so eklig wie das klingen mag, aber im Grunde genommen, für die Gesamtkomposition fehlen dir halt, also bist du gerade, ja, hast klar, du den ersten Baustein, aber nicht den Rest. Und wenn dein Ziel ist, darüber kann man streiten, ob das irgendwie gut oder schlecht ist, aber im Grunde genommen, wenn dein Ziel ist, du willst halt eins zu eins das, was aus der Kuh kommt, quasi in dem Tank herstellen oder in einem, sag mal, kontrollierten Prozess, dann hast du gerade einen Baustein von vielen. Und die Frage ist halt, selbst wenn du den ersten Baustein gut hinbekommst, dass du so eine Pulver machen kannst oder was auch immer, bist du halt noch lange, lange und weit davon entfernt, den Rest. Und dann halt die Komposition, also ne, es ist halt, wie du sagst, wenn du halt jetzt sagst, du bist jetzt irgendwie ein Sojaprodukt und hast da vielleicht einfach eine Frikadelle, die du formst, ist es einfacher im Zweifel, als zu sagen, wie kriege ich halt ein Muskelfasergewebe mit eben Fettsträngen, die da so marmoriert da durchlaufen, wie kriege ich das halt hin? Und da, wie du sagst, entweder wettest du halt auf die pflanzliche Variante oder auf die Variante oder auf die Kuh, aber ich glaube auch, wie du sagst, am Ende des Tages wird einer wahrscheinlich ein Produkt herstellen, was qualitativ so gut ist und so günstig, dass es die anderen irgendwie aus dem Rennen wirft.
Aber jetzt, je mehr ich drüber nachdenke, die können doch eigentlich nur verlieren, oder? Also, wenn der einzige Use Case wirklich, sag ich mal, für die Nahrungsmittelindustrie ist, dann in meiner kleinen Welt gerade kann das nur verlieren. Wenn die natürlich jetzt sagen, okay, wir gehen in Richtung Gewebeforschung, wir wollen künstliches Gewebe herstellen, damit wir Medikamente und irgendwie Dinge an Gewebe testen können und das wollen wir realistisch simulieren und so. Okay, so in der Medizin kann ich mir das vorstellen, dass es sich lohnt, diese Forschung zu betreiben. Ja, ja. Aber für die Nahrungsmittelindustrie, das klingt so krass wasted irgendwie, wenn ich mir vorstelle, weil dann werden die Leute ja immer noch nicht zwingend zufrieden sein. Dann sagst du, hier, das ist der wie Fleisch, weil das ist aus echtem Fleischgewebe sozusagen irgendwie gezüchtet. Und dann aber, wie du sagst, dann ist die Konsistenz vielleicht doch nicht die gleiche so. Und dann ist so, ja schade, jetzt haben wir hier ein Produkt, das eigentlich auf chemischer Basis sozusagen eins zu eins Fleischkonsistenz, die Leute finden es gar nicht so geil, fuck. Was machen wir jetzt? Weil es geht halt um Geschmack. Und das ist halt so, wo ich denke, dass, also du kannst ja Menschen auch Geschmäcker antrainieren, Leute gewöhnen sich an Geschmäcker und so, ne? Siehe das Beispiel Hafermilch irgendwie jetzt, ne? Die Leute irgendwie, die selbst die größten Vegan-Hater, die trinken oft dann irgendwie Hafermilch in ihren Kaffee, weil sie es irgendwie süßer und leckerer sind, sozusagen. Und deswegen stelle ich mir gerade vor, ne, scheiß auf Soja, Seitan, keine Ahnung was, wenn du jetzt anfängst, in irgendeine Richtung zu forschen und sagst, okay, wir wollen irgendwie, wenn es jetzt um den Proteingehalt geht oder sowas, irgendwas, dann wäre es wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, also wahrscheinlich ist es nicht so, aber in meiner naiven Welt ist es lukrativer, jetzt zu gucken, okay, wie können wir einfach krass viel Protein und sinnvolles und gutes Protein sozusagen herstellen und wie packen wir das in Fleisch-like Sachen rein, was die Leute einfach vom Geschmack her gut finden. Oder man entwickelt ein ganz neues Produkt, dass man sagt, hey, pass auf, du willst irgendwie die Nährstoffe von dem Fleisch haben, aber willst gar keinen, also aber du brauchst nicht zwingend die Fleischgeschmack oder sonst irgendwas. Hier ist das neue krasse Proteinplätzchen, so, weil Alliterationen müssen ja sein. Immer. Und anstatt irgendwie das Steak nimmst du das Proteinplätzchen und dann hast du das, bist du fein, so, ne? Keine Ahnung, da ist ja eine Debatte zwischen Genuss, Nährwert und keine Ahnung was. Und irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Industrie das Rennen gewinnt, weil es irgendwie um Genuss und solche Sachen geht. Kann ich mir irgendwie kaum vorstellen.
Das ist super schwierig. Ich bin auch, ich wäre als Investor, wäre ich auch super skeptisch, weil ich zu viele Hindernisse sehe, als dass ich glauben würde, du kannst halt in einer nützlichen Zeit, also in der, sagen wir mal, in 5 Jahren, all diese Probleme lösen und halt am Ende mit einem Produkt rauskommen, was im Grunde genommen müsste es besser sein als das Steak. Das müsste, also jetzt, wenn du eine Zielgruppenanalyse machst und sagst, für wen ist das eigentlich, dann musst du sagen, gut, ich muss eigentlich sicherstellen, dass ich etwas habe, wo jetzt jemand sagt, ich gehe gerne ins Steakhouse, das ist mein Lieblingsnahrungsmittel, wie auch immer. Nein, ich sage nein zu diesem Steak und ich sage ja zu diesem synthetischen Steak oder was auch immer, weil das einfach auf irgendeine Art und Weise besser ist, wie man immer besser definiert. Und das sehe ich einfach überhaupt nicht kommen. Und das auch nicht zu einem Preis, wo man sagen würde, ja, okay, es ist auch irgendwie, wenn es irgendwie besser ist, dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr für zahlen, aber auch nicht exorbitant viel mehr. Weil wie krass besser muss es sein, dass du sagst, ich zahle irgendwie das Doppelte für dieses Steak. Und Steaks sind ja sowieso schon teuer. Also wenn du jetzt ins Steakhouse gehst, also unter 30 Euro kommst du eigentlich nicht mehr weg. So, das heißt, du müsstest mindestens, also wärst du bereit, 60 Euro zu zahlen für ein synthetisches Steak, das müsste schon super geil sein. Also im Grunde genommen glaube ich auch nicht daran, dass das irgendwie in nützlicher Zeit funktionieren wird. Und in meinem Kopf gibt es halt so 2 Szenarien, wie sich dieses Spiel ausspielt. Entweder passiert halt, also 3 Szenarien, entweder passiert halt gar nichts und die verlaufen sich halt und dann wird das einfach begraben, das Thema, und die Leute hören auf, da Geld reinzustecken und Zeit reinzustecken. Oder man hat irgendeinen Durchbruch erlangt, der einem irgendwas ermöglicht, was so in diese Richtung geht, die du beschrieben hast. Man hat so irgendein hybrides Produkt, so man nimmt irgendwie bisschen Mais, bisschen Soja, bisschen Fleischproteine, bastelt dann den neuen Beyond Meat Burger, whatever. Oder man sagt, hey, hat nicht geklappt, aber wir können jetzt irgendein tolles Arzneimittel produzieren, weiß nicht, irgendwie Insulin 5.0, das ist irgendwie krasser. Oder die andere Variante ist irgendwie so Cyberpunk-mäßig, so Hardcore-Dystopie-Zukunft. Naja, was, wenn wir unseren Planeten so verhunzen, dass es am Ende des Tages so die Art, also sagen wir mal, nichts funktioniert.
Reaktornahrung
braucht. Ja, genau, nichts mehr ist so richtig, also sagen wir Atomkrieg und Eiszeit und so, und das ist so die einzige Technologie.
Beides zusammen.
Ja, das ist ja spannend, ne? Was oft, also die Szenarien zeigen ja, wenn Atomkrieg ist, dann hast du Wolke über Planeten und dann friert einfach alles ein. Und im Grunde genommen, die Frage, wovon ernähren wir uns dann? Hungersnot ist der wahrscheinlichste Tod, an dem wir sterben würden. Oder Hunger an sich oder halt, wie auch immer. Und das ist die Frage, können wir dann quasi über so Reaktoren uns irgendwie, am Leben erhalten? Aber wäre auch die Frage, was ist Input, was ist Output, wie auch immer. Deswegen gibt es halt wenig Szenarien, die irgendwie Input. Da gibt es halt wenig Szenarien, die irgendwie cool sind, wo man sagt, ja, da kommt alles zusammen und wir haben am Ende dieses überlegene Fleischprodukt, was alle geil finden. Das sehe ich einfach nicht kommen. Also nicht in nützlicher Zukunft. Ja.
Ich dachte gerade auch nur, es geht so ein bisschen in deine letzte Variante, die einzige Variante, die ich mir noch vorstellen könnte, wenn man es irgendwie dann hinkriegt, dass das nicht so eine Art, also ja doch, so eine Art Perpetuum mobile wird, nach dem Motto, du hast dann irgendwie so eine Kultur, die sich von alleine vermehrt, wenn du dir einfach nur ein bisschen Billo-Nährstoffe sozusagen gibst. Ja. Und dadurch wird es auf einmal so krass günstig, vielleicht nicht so geil, weil das ist ein bisschen egaler. Und du kriegst auf einmal diese, sag ich mal, diese proteinreiche Ernährung, kriegst du auf einmal in die ganze Welt und kannst sagen, so hier, arme Entwicklungsländer, ihr müsst da gar nicht viel Geld für zahlen. Hier habt ihr euer Nahrungsproblem gelöst, weil wir so geile Bioreaktor-Nahrung irgendwie herstellen können, unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie fleischmäßig ist oder wie auch immer. Ja, ja. Aber diese Reaktorlösung, so hat der Motto, dass du sagst, okay, wir können wie so eine Astronautennahrung irgendwie können wir einfach krass produzieren und irgendwie schmeckt es ganz okay und irgendwie sind Nährstoffe gut und das können wir einfach super günstig in die Welt pusten. Das wäre natürlich auch interessant, aber ich weiß nicht, ob das die Folge aus dieser Forschung sein kann.
Und nee, es wäre eher wie so ein Backup-Plan, so nach dem Motto, wenn wir nichts mehr haben außer Erde und Wasser und halt ein paar Bakterien, da können wir halt irgendwie was draus zaubern. Wenn wir eben keine Pflanzen mehr haben oder keine Tiere, aus denen wir die Nährstoffe ziehen können, dann haben wir halt Erde oder so. Aber die Vorstellung ist halt so traurig und so trist, dass einfach zu hoffen ist, dass wir gar nicht an den Punkt kommen. Vielleicht für die Weltraumerkundung, dass man sagt, naja, weil wir den so Raumschiffen haben, wir so Reaktoren, die produzieren halt Essen, während man so 30 Jahre auf Reisen ist zum nächsten Planet oder zum nächsten Sonnensystem, I don't know.
Ja, ich frage mich, also wie gesagt, jetzt letzter Satz dazu, aber dass man da wirklich so viel, also jetzt, wenn man aus Investorenperspektive geht, dass man wirklich denkt, das ist jetzt das geile Geschäft, weil ich glaube, dass da schon super viel Geld reinfließt. Und dass
ja, total.
Viele Firmen gerade, ne, dran forschen. Und dann denke ich mir, was übersehe ich, dass ich das für so eine absolute Schnapsidee halte, die in irgendeiner Form lukrativ werden kann. Weil, also was soll passieren, dass es auf einmal bezahlbar, genauso gut, mindestens irgendwie auf einmal wird? Also, wie gesagt, das einzige Argument, das ich verstehen könnte, ist, sie sagen, okay, wir shiften vollkommen weg von diesem Nahrungsmittelsektor und wir shiften voll in den Sektor Medizin und wir gehen hin zu Organnachbildung auf einmal, wir brauchen Menschen nicht mehr Schweineherzen einsetzen, sondern wir können mit Zellen von den Menschen das Herz nachbilden lassen und hier zack, dein neues Herz für dich, von dir, dein Immunsystem, kein Problem, alles cool. So, das ist eine Forschung, wo ich sagen würde, ja, schmeiß all dein Geld rein, weil das ist super krass wichtig und so. Aber nur damit Leute irgendwie Fleisch essen können, wenn sie kein Fleisch essen wollen, weiß ich nicht, ob das irgendwie ein Use Case ist.
Ich glaube, was man nicht vergessen darf, sind, es wirken so Kräfte quasi auch in diesem ganzen Modell zwischen, du hast ein Unternehmen, was sagt, hey, ich kann das, du hast Investoren, die sagen, hey, ich brauche Unternehmen, die ich investieren kann, und du hast halt eine Gruppe von Investoren, die Investoren Geld gegeben haben, also quasi die eigentlichen Geldgeber. Die hängen auch so eine Art Zugzwang oder einfach so eine Art Druck, der hinten da steht. Weil im Grunde genommen, wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt einen Fonds aufgesetzt, ja, ich bin jetzt Fondsmanager Willi. Das heißt, ich sammle Geld von vielen Leuten ein und verteile das irgendwo anders und hoffe, dass alle damit glücklich sind. Dann gibt es natürlich auch so eine Art Hype oder auch so einen moralischen Druck jetzt, dass halt viele sagen, gerade viele Menschen, die viel Geld haben, sagen, hey, ich will die Welt verbessern in irgendeiner Form. Und natürlich ist dieses Thema Nahrung und die Verteilung von wichtigen Nahrungsmitteln wie proteinreicher Nahrung oder nährstoffreicher Nahrung natürlich ein Thema. Und gleichzeitig hast du auch dieses moralische Thema, dass wir alle sagen, hey, irgendwie wissen wir, dass es halt nicht cool ist, andere Lebewesen zu töten. Also wäre cool, wenn es dafür eine Lösung gäbe. Und das hat einfach sehr viel Hoffnung, sehr viel auch, wie soll ich sagen, Wunsch, dass das irgendwie funktioniert. Gleichzeitig sagt man halt, okay, wir haben jetzt halt ein paar Millionen eingesammelt als Fonds, ich habe jetzt ein paar Millionen oder vielleicht sogar eine Milliarde oder was auch immer, und jetzt muss ich die auch irgendwie verteilen, weil im Grunde genommen habe ich den anderen ja versprochen, ich bringe dein Geld zum Arbeiten und ich tue das in die richtigen Unternehmen, die halt in diese Richtung halt was tun. Und als Unternehmen hast du halt, könntest du halt sagen, naja, hast du halt auf der einen Seite die Chance, dass dir jemand Geld gibt. Und dann hast du natürlich das Risiko, dass es nicht klappt. Aber wenn du die Leute aufklärst und sagst, hey, wir haben keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wir könnten jetzt 5 Jahre dran forschen, wenn du uns das Geld gibst. Und die sagen, ja, dann machen die Leute das halt. Und die Leute, die daran forschen, haben ja kein persönliches Risiko. Die kriegen ihr Gehalt, die forschen und die lernen was. Und für die ist das
können
halt
ihren Traum verfolgen, genau, im Zweifel so. Ne? Also, weil die glauben ja wirklich daran. Wenn sie sich da glauben würden, dann würden sie es ja nicht machen.
So, ja, vielleicht haben die auch so ein bisschen Gotteskomplex und so. Denken sich, ich will irgendwas erschaffen, was noch nie da war. Und ich bin krass und wie auch immer. Und aus dieser Konstellation entstehen dann, glaube ich, auch so Projekte, die halt vielleicht, wenn man ganz nüchtern und rational drauf guckt, einfach zum Scheitern verurteilt sind. Aber die in dieser Konstellation irgendwie, ne, also aus Investoren, die hoffnungsvoll sind, aus Fondsmanagern, die einfach irgendwas tun müssen, weil sie eben das Geld eingesammelt haben. Und dann das Unternehmen.
Wenn ich für dich Leinenanzüge shoppen gehe, dann muss ich auch Leinenanzüge finden, egal was passiert, das Geld ist da.
Genau. Und halt aus Unternehmern, die halt sagen, ja, wir haben dafür, sehen da eine kleine Chance und selbst wenn wir es nicht schaffen, der Fortschritt wäre halt wichtig und deswegen probieren wir es jetzt. Und dann entstehen so Projekte, wo halt viel Geld reinfließt, aber eigentlich im Nachhinein vielleicht alle sagen werden, warum habt ihr das getan? Es war irgendwie verschwendete Zeit und Ressourcen für alle Beteiligten.
Oder es gibt dann doch den einen crazy Gewinner, wo dann alle sagen, hey, wie konnte man so dumm sein, da rein nicht zu investieren? Ist doch völlig klar, dass es voll geil war. So.
Ja, genau. Ja,
das ist ja, wenn man es vorausberechnen würde, dann wäre es ja alles easy, aber.
Ja, ja, und ich meine, dieser Exit-Plan zu sagen, naja, vielleicht wird daraus halt ein Medikament, das kann halt auch einfach viele Menschen halt sehr reich machen. Deswegen, ich glaube, das ist halt immer noch ein guter Plan B für die meisten dann.
War in dem Podcast-Thema, wo da gerade so die Hotspots der Forschung sind? Ist das klassisch irgendwie Amerika, China? Oder ist da gerade ein europäisches Unternehmen gerade voll krass oder keine Ahnung? Was weißt du da irgendwie mehr zu oder nicht?
Nee, leider nicht, nee.
Okay. Habe ich mich jetzt so gefragt, ob das jetzt irgendwie, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt in Deutschland da irgendwie eine krasse Firma zu geben, hätten wir davon was gehört. Generell auch in Europa könnte ich mir vorstellen, hätten wir es schon gehört. Deswegen vermute ich mal dann eher woanders irgendwie. Ich habe jetzt gelesen, weil wir ganz kurz bei dem Investoren-Ding waren, dass der DAX irgendwie auf Rekordhoch ist. Mhm. Das hat mich irgendwie gewundert, weil ich dachte, warum? Was ist passiert? Ich habe jetzt nicht mir genau irgendwas angeguckt, aber dachte so, interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Aber wahrscheinlich ist es jetzt so, die Leute haben viel Geld rum, also die Corona-Zeit, die Leute haben irgendwie Geld aus dem Markt gezogen und jetzt müssen sie irgendwie mehr irgendwo wieder rein. Oder was meinst du, warum das dazu kommen könnte?
Ich weiß, die haben den Index ja geändert irgendwann. Die haben den ja vergrößert. Okay. Ich glaube, DAX 30 war es mal, jetzt ist es DAX 40. Aber das ist jetzt nur so, habe ich im Rande irgendwo mal gelesen. Mhm. Ich weiß nicht, was das für einen Effekt hat, ob das, aber wahrscheinlich ist das irgendwie rausgerechnet worden oder einfach anders gewichtet worden. Warum ist das jetzt so? Ich kann mir halt vorstellen, dass es jetzt einfach global so eine Art Umverteilung gerade auch ein bisschen stattfindet, dass viele Großinvestoren halt auch rausgehen aus vielleicht dollarnotierten Werten, einfach nur ein bisschen Risiko zu verteilen, vielleicht deswegen ein bisschen mehr nach Europa fließt gerade, aber das ist super, super weit hergeholt, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich kann es nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt.
Ich hätte verpasst, dass irgendein geiles oder irgendwelche 5 deutschen Unternehmen gerade irgendwelche krassen Sachen gemacht haben, deswegen alle einen Run haben.
Vielleicht haben die alle gesagt, wir ziehen jetzt alle aus Europa raus und verlagern unsere Produktionsstätten in Asien. Und so, ey, geil.
Geld spart. Endlich.
Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Ja, okay. Bisschen sanfteres Thema.
What?
Du, ich war gestern, ich hatte gestern einen richtig coolen Tag. Gestern war ja für die Nichtlehrerinnen unter uns, gestern war ja Brückentag. Also gestern hatte ich schulfrei. Steht bei jedem im Kalender, oder? Brückentag für LehrerInnen.
Ja, ja, klar. Ja.
Ich habe ganz Unterricht geplant, habe so alles hier fresh gemacht und so, wie man solche Tage dann cool nutzen kann. Und dann habe ich ein bisschen korrigiert. Und dann war irgendwann so 1 Uhr und dann habe ich jetzt gemerkt, okay, jetzt gehe ich das erste Mal. Oh ja, sorry. Das war gut. Ja. Und dann dachte ich, ich gehe jetzt erstmal auf den Balkon. Ich habe das erste Mal so den ganzen Tag geil auf dem Balkon gesessen, mich so richtig auch schön eingecremt, damit ich nicht Sonnenbrand kriege und so. Und den ganzen Tag, also das lief schon vorher dabei beim Planen und so, habe ich auf Twitch habe ich entdeckt, gibt es einfach Beachvolleyball-Stream. Also es gibt quasi die German Beach Tour, wird quasi gestreamt. Und es hat auch irgendwie so 5000 Zuschauer und so, also gucken schon ein paar Leute zu. Doppelt so viel wie bei der militanten Veganerin. das war nämlich dann so, bin ich reingegangen, sehe so, die für dich sei, dachte ich so, Beachvolleyball, militante Veganerin. ich weiß, was ich gucke. So. Und dann, habe ich einfach von morgens bis abends geil in der Sonne gelegen, auf dem Balkon. WLAN funktioniert ja auf dem Balkon noch. Dann so schön Beachvolleyball geguckt den ganzen Tag. Es war ein guter Tag. Es war richtig gut. Und ich war kurz davor, also ich habe Kerl zumindest gefragt, ob wir uns Karten für Düsseldorf holen wollen, weil das ist schon ganz cool, mal so ein bisschen Beachvolleyball zu gucken, auf gutem Niveau. Habe ich Bock gekriegt, wieder ein bisschen zu spielen. Das war schön.
Klingt nice. Klingt nach einem richtig guten Tag, ja.
Und dann habe ich abends noch ein bisschen das neue Zelda gespielt. Das war auch gut.
Alter. Living
da wollte ich dir kurz mal erzählen. Ja, voll. Da wollte ich dir kurz mal erzählen, weil es kam jetzt das neue Zelda für die Twitch raus. Und das Spannende war, meine Mom hat mir am Muttertag davon erzählt, weil das war witzig, weil ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, wann es quasi rauskommt. Und meine Mom meinte dann am Muttertag auf einmal so, ja, hab jetzt hier heute Morgen in den Nachrichten gesehen, dass das beste Muttertagsgeschenk das neue Zelda ist. Weil ich glaube, da wurde gerade der DCP, der Deutsche Computerspielpreis, verliehen oder so. Und dann haben die es vielleicht daraus irgendwie gezogen. Und dann habe ich gedacht, ach ja, interessant, weil das erste war eigentlich ziemlich cool, dass jetzt rauskam für die Switch. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass die einfach so ein bisschen diesen Minecraft-Gedanken genommen haben, um es jetzt mal ganz einfach zu erklären, und noch weiter groß spinnen. Also jetzt werden Leute, die wahrscheinlich Minecraft mit Mods spielen und so weiter und so fort, denken, nein, das ist nicht in groß, sondern in sehr klein, weil die Leute da die verrücktesten Sachen mittlerweile machen. Aber du hast halt irgendwie so ein, du bist halt, ne, Link in der großen, breiten Welt, ein bisschen wie auf dem, kannst dir vorstellen, wie damals auf dem Nintendo 64 und so, ne? Du hast halt irgendwie die Open World und läufst da durch die Gegend. Und du hast aber so ein Modul, mit dem du Sachen kombinieren kannst. Das heißt, du kannst im Prinzip ganz viele Gegenstände, die du in der Welt quasi siehst, einfach aneinander kleben und verbinden und so. Und so kannst du dir quasi Schiffe bauen, Autos bauen, weil du quasi denen auch Energie geben kannst. Dann kannst du mit so einem Auto durch die Gegend fahren, im Prinzip, dass du selber aus 4 Brettern und 3 Reifen gebaut hast. Dann kannst du da noch Heißluftballons dran machen, dann kann das Ding auch fliegen, dann kannst du schweben durch die Gegend und so. Das heißt, das Coole an diesem Spiel ist eigentlich, wo ich merke, da bin ich schon ein bisschen zu alt für tatsächlich. Ich glaube, wenn ich kleiner wäre, wäre es richtig geil, dass du halt unendlich Stunden da reinbauen, packen kannst und die größten, krassesten Maschinen bauen kannst, mit denen du durch diese Welt fährst und quasi alles erledigen kannst, was irgendwie gemacht werden muss. Weil du musst dann manchmal dir was bauen, um irgendwo dran zu kommen und so. Wenn du dann aber die richtige Maschine gebaut hast, so, dann ist das alles kein Problem. Ich merke, ich habe nicht die Geduld dafür, um Sachen zu bauen. Aber ich glaube, dass es für so jugendliche Kinder gerade mega cool ist, dieses Spiel, könnte ich mir vorstellen. Weil du eben diese Kreativität da irgendwie ausleben kannst, was ja selten ist für so AAA-Spiele sozusagen, ne? In GTA zum Beispiel, da ist alles, da ist auch eine Open World, mhm. aber da ist sehr klar, was du kannst und mhm. was du nicht mhm. kannst, obwohl du da auch viele Möglichkeiten hast, aber du kannst jetzt nicht irgendwie dir was Weirdes bauen, weil zum Beispiel, du kannst da auch Sachen synthetisieren mhm. sozusagen mhm. in Zelda, da kannst du an deine Waffe irgendwelche Dinge dran packen, zum Beispiel so eine Feuerfrucht, da macht die halt Feuerschaden. Du kannst aber an deine Lanze noch eine zweite Lanze dranpacken. Das ist einfach doppelt so lang. Und so, du kannst halt an diese Lanzen quasi alles Mögliche dranpacken. Ja, kannst du ja. irgendwie an so eine Keule einen Stein packen, das ist eine Axt und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie, das ist schön zu sehen, mich dabei zu sehen, wie ich 20 Jahre jünger wäre und da wahrscheinlich die beste Zeit meines Lebens drin hätte. So denke ich mir, interessant zu sehen. Ich gehe mal der Story nach. Ich will hier mal möglichst schnell wieder zu Punkt A, B. Ich habe doch keine Zeit. Hier müssen To-Dos abgearbeitet werden. Was ist hier los?
Woran ich gerade denken musste für den Case des eher Casual Gamers, der halt sagt, hey, ich hätte schon irgendwie Bock auf so coole Sachen, aber ich habe keine Zeit und Kreativität vielleicht auch, um halt diese ganzen Sachen auszuprobieren und halt gucken, was kann man überhaupt kreieren und was ist cool. Mhm. Auch da könnte man halt sagen, hey, es gibt halt den Mode, wo du einfach selber das Ganze machst, und es gibt halt den Mode, wo so eine kleine Elfe auf deiner Schulter fliegt und du kannst halt so Sachen sagen wie, hey, fuck man, wie könnte ich jetzt dieses Hindernis irgendwie überwinden, und sagt die kleine Elfe dir so, hey, ja, mach doch dies und jenes. Also das ist halt so ein bisschen, dadurch, dass es eben so komplex und vielfältig ist, kannst du es ja wahrscheinlich nicht programmatisch lösen, dass du es halt immer für jede Konstellation, welche Waffe hältst du gerade, welches Hindernis hast du gerade, eine programmierte Lösung gibt. Aber da könnte man auch vielleicht über AI nachdenken, dass man sagt, hey, wie platziert man das halt für den Casual Gamer, damit man trotzdem die Erfahrung macht, halt eben coole Dinge zu kreieren. Und wenn man halt eben feststeckt, dass man dann nicht sagt, ja toll, jetzt muss ich wieder ins Reddit-Forum und hoffen, dass jemand an der gleichen Stelle feststeckt, sondern du kannst einfach sagen, hey, gib mir mal einen Tipp, oder hey, hast du eine Idee, wie man hier rauskommt? Und dann macht man das so ein bisschen zu zweit in so einem Duo-Modus.
Ja. Absolut. Wir sind jetzt bei Minute 52 und wir sind beim Thema AI angelangt, endlich.
Ja.
Die ZuhörerInnen haben schon gewartet und dachten sich so, hey, was ist denn los? Was ist mit meinem Wilma-Quatschen passiert, dass ich seit 5 Wochen kenne? Es ist doch eigentlich immer das Gleiche, oder nicht? Aber da ist eine ja schöne Überleitung, weil du hast es schon mit den Roboterkämpfen angedeutet und jetzt so mit der AI, weil wir können ja kurz bei dieser Computerspiele-Blase so ein bisschen bleiben, weil ich mir die Frage wirklich gestellt habe, wenn wir jetzt sagen, okay, ne, wir haben eine AI, die irgendwie ganz sinnvoll ist, die, also jetzt, wir reden jetzt gar nicht von der Utopia-AI, die irgendwie alles kann, sondern einfach gute Dialoge schreiben und gut interagieren so mit dem, was ich antworte. Wie cool und wie einfach wäre das, quasi gute NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere in Spielen quasi einzubauen? Weil das ist ja oft so, dass du dann in so Spielen so schlechte Dialoge hast, ne? Wir nehmen wieder das Beispiel GTA zum Beispiel, was wie viele Leute kennen oder so. Wenn du an Leuten vorbeifährst, dann sagen die dreimal, hey, be careful. Und dann sagen die, hey, are you crazy? Und dann merkst du aber beim 5. Mal, sagen die das gleiche wieder. So, ne? Und das wiederholt sich irgendwie. Und es ist immer die gleiche Einsprecher und so weiter und so fort. Und allein was für ein Potenzial da drin ist, dass du quasi theoretisch in dieser großen Stadt, wenn da irgendwie 1000 Leute generiert wurden sozusagen, mit jedem einzelnen von denen tiefgründigste Gespräche über Monumentalphysik irgendwie führen kannst, fände ich irgendwie ganz witzig. Und wenn die dann so limitiert werden, wenn du dann sagst, okay, jeder hat so eine kleine Personality quasi. Und der eine, du siehst es dem quasi in die an, das ist so ein alter Mann und so. Und dann merkst du auf einmal, wenn du mit dem redest, dass der früher irgendwie Physiker war. Und dann kannst du mit dem ganz viel über Physik reden und der andere aber gar nicht. Der andere sagt so, ey, ich habe keine Ahnung von Physik, geh weiter. Und dann kannst du mit dem aber über Autos reden. Keine Ahnung. Fände ich irgendwie ganz schön spannend und immersiv. Und dann kann man sich eben noch die Frage stellen, hast du lieber eine Welt voller solcher Charaktere, wo du quasi alles irgendwie im einigermaßen kontrollierten Rahmen hast und du bestimmst selber die Bedingungen? Oder willst du das, weil man könnte ja das Argument bringen, dass es mit Spielern nicht besser wäre, also mit menschlichen Spielern. Du kannst ja diese Welt mit Spielern haben und dann kannst du dich ja theoretisch auch mit jedem über alles unterhalten. Und ist das nicht cooler? Und jeder, der, glaube ich, zurzeit irgendwie mal online irgendwas gespielt hat, denkt sich, auf gar keinen Fall, da würde die Hölle losbrechen. Nee, aber das ist so ein bisschen diesen Gedanken, ich hatte, wo ich dachte, wie cool diese Möglichkeit wäre, um völlig sich mal darin zu verlieren, wenn man Bock hat und Zeit hat.
Total. Ich finde, das hängt jetzt auch nochmal stark davon ab, wie du das Spiel designst, ob du sagst, die NPCs sind wirklich nur NPCs und einfach nur da, um halt einfach mal so ein, sag mal, um die Dialog-Experience zu verbessern und einfach nur, um das Ganze ein bisschen was soll ich sagen?
Lebendiger.
Lebendiger zu gestalten oder spannender zu gestalten. Oder sind die Teil von der Story und können auch irgendwie aktiv in der Welt irgendwie manipulieren und Dinge tun und eingreifen.
Und das wäre nämlich immer spannender, ja.
Ja, und ich glaube da, ich glaube, ich irgendwie klingt es für mich danach, als würden da jetzt in den nächsten Jahren so ganz viele Varianten entstehen von, hey, wir haben einfach mal GTA genommen und das einfach mal, anstatt echte Spieler zu nehmen, haben wir einfach mal quasi AI-Bots genommen, die das durchspielen lassen, geguckt, worin das endet. Oder für Minecraft könntest du auch sagen, hey, was passiert eigentlich, wenn wir einfach irgendwelche random Bots da reinsetzen und
gucken, womit, was bauen die denn?
Worin endet nicht, das? Ja. Genau. Ich muss gerade denken, es gab ein Spiel, das war so ein kleines 3D-Labyrinth-Game, wo es darum ging, dass sich zu fangen spielst. Also du hast halt immer so ein paar Charaktere gehabt und einer musste die anderen halt fangen und dann ging es darum, wie schnell und überhaupt. Und das hat man auch quasi bis ins Extrem getrieben und dann gemerkt, oh, die haben irgendwann mal total die Bugs und Glitches ausgenutzt. Also Sachen, die eigentlich nicht, also nach vielen Stunden Iteration haben die halt Sachen gelernt quasi, die man selber als Entwickler gar nicht kannte. Und das könnte man auch, glaube ich, nutzen als Spielentwickler, um mal zu sehen, hey, was ist eigentlich das, was im Extrem passiert? Also wenn ich jetzt hier so eine Welt erschaffe und die Möglichkeit biete, worin endet das? Das kannst du halt dann quasi simulieren und sagen, hey, wir tun jetzt so, als wären wir einfach normale Spieler und gucken, worin verläuft sich das? Und das wäre halt, glaube ich, cool im Game Design als insgesamt, weil du einfach sagen kannst, hey, will ich dieses Ende haben oder will ich diesen Strang irgendwie überhaupt zulassen? Und dann kannst du so ein paar Barrieren setzen und einfach sagen, das ist, weiß nicht, die Experience, die ich jetzt schaffen möchte oder eben nicht. Und ich kann mir
das vorstellen. Bei dem Punkt, das passiert ja jetzt gerade häufig dann durch Speedrunner zum Beispiel, ne? Also Leute, die halt ein Spiel besonders schnell durchspielen wollen und dann einfach alles erkunden und gucken, okay, kann ich durch diese Wand, wenn ich 8-mal rückwärts drücke, 7-mal vorwärts und 1-mal springe, kann ich diese Wand durchglitschen und so. Und das kann natürlich so eine AI viel schneller alles irgendwie testen. Die probiert es dann einmal, also die probiert ja jede Wand einmal durch und dann merkt sie, ah, jede Wand 3-mal durch und dann mit dem springen und so. Und so kannst du natürlich dann so Bugs finden, die du nicht haben willst. Andererseits ist dann die Frage, dann müsste es halt irgendwie günstig sein, weil die meisten von diesen Bugs sind ja auch scheißegal.
Ja,
weil kein Spieler jemals in einem Durchspielen finden wird, deswegen sind die eigentlich quasi irrelevant. Aber gerade in so einem Open-World-Titel vielleicht kannst du ja viel Arbeit sparen und halt, ja, Tester sozusagen.
Ja, ja, was ich auch spannend fände, wäre dieses Bild, was ich vorhin gehabt mit Guild Wars, was irgendwann mal auf einmal leer war. So, wo du einfach so in die Stadt gehst und auf einmal ist noch niemand mehr drin. Und sowas müsste es eigentlich nicht mehr geben. Also könnte es quasi eine Art Mindestmenge an Interaktion irgendwie noch erschaffen, dass das Spiel einfach spielbar bleibt. Und da wäre die Frage, wie du es halt machst. Du könntest halt sagen, du hast so ein MMORPG, wo du einfach sagst, der Spieler selbst, also für dich, der Rest ist quasi so eine Art Schauspielertrupp. Also alle AI-Bots sind eine Art Schauspieler, die dich quasi dabei unterstützen, dass du halt durchs Spiel kommst. Das heißt, die denken immer an dich mit und machen halt nicht nur ihr eigenes Ding, egoistisch geschrieben, sondern sind quasi darauf programmiert, dass sie auf dich irgendwie achten und dich so ein bisschen durchs Spiel leiten. Oder du sagst halt, hey, nee, jeder für sich, Gott für's alle. Und jeder AI-Bot ist quasi dein Konkurrent oder dein Teammate, je nachdem. Und dann ist es nochmal eine andere Experience, die du hast. Und ich glaube, es gibt so viele Varianten, die du das jetzt spielen könntest, von lass ich die nur NPC sein, lass ich die Teilnehmer sein, lass ich die unterstützender Teilnehmer sein oder lass ich die quasi kompetitiver Teilnehmer sein und ich habe keine Ahnung, was für Spiele am Ende cool sein werden und was Leute dann am Ende cool finden werden und ich glaube halt nur, dass das einfach eine riesen neue Option ist, um halt solche Spiele zu designen und dann Experiences zu schaffen, die halt komplett neu sind.
Ich möchte hier eine Sache pitchen. Bitte, liebe Spieleentwicklerinnen, wenn ihr das von uns übernehmt, wäre es nett, wenn ihr so klein schreibt, will mal quatschen, hat er die Idee.
So traurig, wenn die noch nicht die Idee gehabt hat.
Das ist ein bisschen klar. Aber ich finde es gerade voll die smarte Idee, wahrscheinlich ist sie gar nicht so smart. Weil, nehmen wir das Beispiel von Guild Wars, ne? Du hast ja ganz viele Charaktere, die ja erstellt wurden und die wenigsten, bevor sie irgendwie so ein Spiel aufgeben, löschen ja ihre Charaktere. So, und du könntest ja am Anfang, wenn du dir einen Charakter erstellst, könntest du so einen Haken setzen bei: Wenn ich irgendwie offline gehe, kann dieser Charakter an der Welt weiter teilnehmen. So, das heißt, weil ja gerade, also, oh Gott, mein Brain ist gerade getriggert durch das Zelda-Spiel, glaube ich, ist gerade zu kreativ. Nein, weil pass auf, gerade sind ja im Trend auch so crazy AFK-Spiele, wo du einfach quasi Dinge erledigen lässt. So, dass du mittlerweile diese Handy-Games, du kannst einen Knopf drücken, Auto-Battle, dann läuft diese Figur und kämpft und sammelt Erfahrung und du guckst dabei zu, wie das passiert. Und das spielen viele Leute und finden das toll. So, ohne darüber urteilen zu wollen. Aber das gibt es. So, und du könntest ja quasi dieses Prinzip, dass es ja nicht so schwer ist, quasi so einen Charakter bestimmte Quests, bestimmte Pfade quasi gehen zu lassen, kannst du ja gut simulieren. So.
Ja,
und
ja.
Vor allem, wenn der menschliche Spieler das ja vorher schon mal gemacht hat im Zweifel. Das heißt, dieser Charakter könnte quasi lernen, sich so zu verhalten wie der Spieler, der ihn spielt. Ne? Dann hast du den einen, der die ganze Zeit nur PvP macht. So. Dann ist der halt in der PvP, wenn du dann dich ausloggst, geht der in diese PvP-Arena und wartet auf Leute, die ihn quasi battlen wollen. Der andere geht gern Holz hacken. Dann, wenn du dich auch, wenn du offline gehst, dann geht er für dich Holz hacken und wenn du wieder aufwachst und wenn du dich wieder einloggst, hat der vielleicht irgendwie 40 Holz gehackt. Und denkst dir so, cool, der hat das quasi für mich gemacht, als ich offline war. Weil mein Charakter hat weiß, was ich cool finde und das macht der aufgrund meines Verhaltens, wenn ich nicht da bin, weiter. Und das ist ja, finde ich, noch gar nicht so super abstrakt, weil das ist ja einfach nur, was macht die Person eh die ganze Zeit? Ich merke mir das quasi, ich zeichne das auf und das macht die Person halt weiter, wenn ich nicht mehr da bin. Und genau das Prinzip könntest du ja dann eben nehmen, um dann Gebiete, die eben nicht gefüllt sind in solchen Spielen, weil diese Spiele leben ja davon, dass da Menschen sind, dass du irgendwie konkurrierst um das, den Boss, den du legen willst oder eben den zusammen irgendwie besiegen willst oder was weiß ich nicht. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, wie bei Guild Wars zum Beispiel, ne, und die Leute wollen das irgendwann nicht mehr, dann stirbt das Spiel sehr schnell.
Ja, ja.
Weil dann loggst du dich ein, hast vielleicht voll Bock und merkst, ah, ich finde keine Gruppe, ja, kein Bock mehr, ich bin raus. Aber das könntest du ja damit quasi auffangen und du könntest damit, das ist vielleicht ein bisschen wie so Subvention, du könntest quasi so Spiele künstlich am Leben erhalten, sozusagen, dadurch. Aber die Frage ist, wäre das quasi ein Problem und könntest du das nicht eh schon die ganze Zeit durch das, was ich gerade erzählt habe, so ein bisschen die ganze Zeit reinsprinkeln, dass du eh eigentlich immer ein bisschen Action hast. Das kannst du ja limitieren. Ja. Du kannst ja sagen, maximal 100 Leute im Gebiet, damit es eben auch nicht zu voll wird und so. Und so kannst du quasi immer eine lebensreiche, lebensvolle Umgebung quasi simulieren mit Charakteren, die sich wie echt verhalten, weil sie entweder wirklich echt sind oder weil sie halt gelernt haben von dem, wie die Person, die sie eigentlich mal gespielt haben, sich echt verhalten. Das finde ich irgendwie smart.
Ich glaube, was halt spannend ist zu bedenken wäre, was, also kannst du das quasi, wenn du sagen wir, du bist Spieleentwickler, du hast so Guild Wars Server laufen, der halt ausgelegt ist für 20 Millionen Leute, wie auch immer. Und auf einmal brechen sie alle weg, am Ende bleibt noch eine Person. Das
ist sehr viel,
ja. Dann sagst du halt, okay, für eine Person lohnt es sich halt nicht mehr. Aber die Frage ist halt dann, wäre es denkbar, dass man quasi Guild Wars bei sich auf dem PC laufen lässt, lokal, und quasi eine komplette lebhafte Welt hat mit rein Bots von der Rechenleistung her oder halt auf einem kleinen Server, dass man sagt, naja, du kannst halt theoretisch ein MMORPG bauen voller Bots für eine Person und kannst das lukrativ betreiben und du musst halt nicht mehr diese kritische Masse erreichen, damit sich das überhaupt laufen lässt. Weil das wäre halt, selbst wenn du sagst, alle Charaktere laufen weiter, aber die Leute canceln ihre Monatsabos und dann irgendwann sagt er, okay, Server aus, lohnt sich nicht mehr. Also wie, also was ändert das, also was für eine Kostenstruktur können wir erreichen, dass man sagt, du kannst halt vielleicht für eine Person ein komplettes Spiel kreieren und das laufen lassen und es ist lukrativ, weil die Person die 10 Euro im Monat zahlt. Also geht das? Oder ist es halt immer noch so, dass man sagt, das ist zu viel an Rechenleistung und du musst mindestens 30, 40, paar tausend bezahlende Personen pro Monat haben, dass du das irgendwie laufen lassen kannst?
Weil ich musste gerade hier so an Dark Souls und Final Fantasy und solche Sachen denken, weil das ist ja im Prinzip, das sind ja eigentlich so Singleplayer-Rollenspiele sozusagen, ne? Und jetzt bei Dark Souls hast du natürlich auch Optionen, irgendwie andere Leute einzuladen. Da ist zum Beispiel so, da siehst du in der Welt manchmal so einen Geist, wie der quasi gestorben ist. Da siehst du, ach guck mal, da ist jemand schon mal so gestorben irgendwie. Das heißt, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung. Du hast eigentlich ein Singleplayer-Spiel, das dafür eigentlich ausgelegt ist sozusagen in einer gewissen Form, aber hast den Eindruck, das spielen gerade ganz viele mit dir und so weiter und so fort. Und ob diese Geister jetzt in echt passiert sind oder ob das Bots sind, die mir simuliert werden, weiß ich ja gar nicht. Und vielleicht verarschen die mich auch nur, ne? Und keine Ahnung so, ne? Das heißt, da sind wir ja schon relativ nah da dran, sozusagen. Ja, ja. Aber klar, da bist du auch immer online. Also, weil die meisten Spiele mittlerweile sind ja always on. Also, always online Spiele. Also, die meisten Rollenspiele sozusagen in der Form.
Ja,
ja. Wahrscheinlich genau aus solchen Gründen und wahrscheinlich wegen Patch und whatever Sachen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gar nicht so super hart schwer ist, weil so ein Final Fantasy oder keine Ahnung, was jetzt so ein Zelda, da hast du ja schon ganz viel, das quasi um dich rum passiert und das ist ja Singleplayer. Deswegen keine Ahnung, wie viel, also natürlich hat mein Kopf keine Kapazität dafür zu sagen, ah, Wenn jetzt aber diese 20 Leute, die ich um mich rum sehe, AI-generated sind, braucht das 20%
mehr Rechenleistung. Klar.
Keine Ahnung, I don't know. Die Switch kann es bestimmt nicht, das kann ich sagen. Ja, das, bin ich mal gespannt. Aber wie gesagt, es geht ja auch in die Richtung, wie teuer halt Serverkosten überhaupt noch sein dann sind oder wie Rechen, also und was halt auch quasi immer generiert wird, ne? Weil du hast ja ganz oft dann bei so Spielen, da gibt es ja verschiedene Varianten, wie Welt generiert wird. In der Regel ist es ja so ein bisschen so, es wird das generiert, was du quasi siehst. Ja. Dass wenn du hinter dir was ist, das ist quasi, existiert dann auch nicht mehr, im Zweifel um Rechenleistung zu sparen. Ja. Manche Spiele trauen sich das auch dann eben eine Umgebung quasi um dich rum zu generieren, damit halt nicht alles verschwindet, wo du jetzt quasi nicht mehr hinguckst und so. Ne? Und da, deswegen, keine Ahnung, was da Unreal Engine 4, 5, 7 und so weiter dann irgendwie alle gemeinsam damit irgendwie hinkriegen. Ich habe jetzt letzter vielleicht Punkt dazu, heute noch bei Reddit gelesen, dass jetzt unsere Podcasts gehört wurden. Vor 3 Wochen gut, haben wir ja gesagt, wann endlich hier Siri und ChatGPT funktionieren sollen. Ja. Und sie suchen, glaube ich, gerade irgendwie KI-Talent irgendwas und gerade wird irgendwie gesagt, ja, jetzt wollen sie da irgendwie in die Richtung gehen und man denkt so, wenn ihr jetzt in diese Richtung gehen wollt, dann seid ihr spät dran. Ja, ich glaube, dann wird es ein bisschen eng.
Ja, ist echt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen fast schon lachhaft irgendwie, wenn man so drauf guckt und sich denkt, naja, ihr hattet Siri 2010 oder was auch immer.
Habe ich heute nochmal gelesen, ja.
Und seitdem ist einfach gefühlt kaum was passiert, nichts passiert. Ist schon irgendwie.
Der Reddit-Thread war sich einig, ist sogar schlechter geworden, weil es irgendwie durch HomePod und so weiter und so fort, dass es wohl früher so ging, dass man mehrere Timer stellen kann. Mittlerweile kann man nur noch einen Timer stellen und solche Sachen. Das ist irgendwie sogar eher schwächer geworden ist quasi. Ja. Das fand ich irgendwie auch bezeichnend. Aber es soll irgendwann, glaube ich, eine App kommen von hier GPT für iOS.
Seit ein paar Tagen, aber nicht in Deutschland noch.
Genau. Ich meine, in Deutschland soll sie irgendwann bald kommen. Wo ich denke, das könnte auch wieder vielleicht noch mal ein bisschen interessanter werden, weil ich glaube, Leute, also gerade die Jugend, viel eben app-basiert arbeitet und eben nicht dann in Safari geht, dann irgendwie die ChatGPT-Seite aufsucht und so weiter und so fort. Und wir haben letztes Mal schon ja über Replika und so gesprochen, dass wenn du dann Zweifel, keine Ahnung, sitzt nachts um 2 Uhr an der Bushaltestelle und wartest auf deinen Bus.
Ja, ja.
Und was macht man da, wenn du, keine Ahnung, Spotify, hast du alles durchgehört, dann schreibt man ja im Zweifel manchmal noch mit Freunden und sagt so, hey, was geht ab und so weiter und so fort, dass dann Leute quasi da eine schnelle Beschäftigung haben, wenn sie Langeweile haben, spielen mit Tic-Tac-Toe oder keine Ahnung was. Könnte, bin ich mal gespannt, ob das nochmal Zahlen in irgendwelche Richtungen boosten wird.
Ja, bestimmt. Ich meine, allein dass du so ein Widget hast auf dem Homescreen, wo du vielleicht kurz drauf tippst und dann kannst du halt schnell mal eine Anfrage senden. Das macht es halt nochmal irgendwie praktischer, als jedes Mal Seite zu öffnen, sich einzuloggen und so den ganzen Kram. Ja.
Vielleicht ja sogar sprachbasiert, vielleicht sogar spracherkennend dann. Und dann ist es ja quasi schon eigentlich wie Siri.
Was so,
ob du jetzt halt dann Hey Siri sagst oder ob du oder ob du dann einfach kurz einmal da draufklickst.
Ja, that's true. Bin gespannt. Die nächste Präsentation kommt ja irgendwann im Sommer. Da bin ich mal gespannt. Da müssen die euch abliefern. Der Druck ist sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch. Sehr, sehr hoch.
Gibt bei dir irgendwas über Pfingsten?
Was ist Pfingsten? Nein, nichts Konkretes geplant. Nee.
Vielleicht macht ihr irgendwie Mini-Urlaub oder so mal. Okay. Ja, bei mir ist auch nur Corrugaten, deswegen. Also, ich habe bis nach Pfingsten habe ich noch seriös Schule. Danach habe ich keine seriöse Schule mehr. Danach ist wirklich so krass witzig, weil ganz viel, also was halt kommt, so Zeugniskonferenzen und so Zusatzshit kommt ganz viel. Aber was den reinen Unterricht angeht, ist so witzig, weil irgendwie alle im Praktikum sind, weil Projektwoche ist und so weiter und so fort. Das ist, wird eine wenig unterrichtsvorbereitungsreiche Zeit, aber dafür halt viele random Termine. Und ich weiß gar nicht, was ich lieber mag. Ich glaube, ich mag lieber eigentlich den kontrollierten, vorbereitenden Unterricht, weil irgendwie alles dann so klar ist, anstatt dieses, jetzt muss ich mal für 2 Stunden in die Schule. Jetzt muss ich irgendwie von 2 bis 8 in die Schule oder so. Ich weiß, das sind immer noch alles Lehrerproblemchen, aber
was machst du denn, Projekt?
Oder? Nee, es ist die Projektwoche der Gesamtschule. Ist es so, dass die haben das Thema Feel Good und da haben wir uns jetzt, also da Leute, die keine Klassenleitung haben, teilen sich quasi anderen Klassen zu und unterstützen die. Und ich bin jetzt in einer alten sechsten Klasse, die ich früher als Fünfer hatte, da bin ich jetzt in der sechsten Klasse ein bisschen dabei und supporte ein bisschen die Klassenlehrer dabei, mit denen coole Sachen zu machen. Wahrscheinlich, da ich so ein bisschen Sportkram machen kann, werde ich wahrscheinlich mit denen ein bisschen die sportlichen schönen Sachen machen, weil das Thema Feel Good gibt halt viel her.
Das stimmt, das, ja.
Viel und gar nichts, also das ist so ein bisschen das Ding, aber wir werden uns schon irgendwie gut fühlen, das kriegen wir hin.
Ich bin gespannt, was du erzählst, was da so die Themen am Ende oder die Projekte waren oder wie das lief.
Bin ich auch gespannt.
Feel Good, wie du sagst.
Ja. Also das ist so ein bisschen eine andere Projektwoche als die vom HBG, ne? Da ist ja das so, da werden Projekte angeboten, wie die, als unser grandioses Projekt da angeboten wurde und belegt wurde und dann wird es am Ende vorgestellt. Die haben an der Gesamtschule jedes Jahr eine Projektwoche vor den Ferien und immer einen gewissen Motto. Und bei denen ist aber so, die bleiben alle in ihren Klassen, bleiben in ihrer Stufe sozusagen und machen dann eine Woche lang was zu einem bestimmten Thema. Und da kannst du dich halt völlig als Klassenlehrer kreativ austoben. Wo ich mir denke, krass, sechs Tage oder so eine Woche lang zu füllen zu einem sehr offenen Oberthema, wird spannend. Also das, zum Glück muss ich das nicht, weil ich halt da Support bin quasi. Aber wenn ich mir jetzt, ne, wenn ich dir jetzt die Aufgabe gebe, entertain mal von Montag bis Freitag 30 Sechstklässler von ersten bis sechsten Stunde zum Thema Feel Good.
Ich habe einfach 6 Stunden Dauermeditation jeden Tag gemacht.
Jeden Tag, ja, das ist gut.
So eine Woche lang einfach mal jeden Tag so 4-5 Stunden am Stück einfach schweigen, meditieren und dann am Ende sind alle
super. Nach 3 Minuten essen die ersten 6 Klässler sich gegenseitig auf.
Was?
Ja, das ist schon deswegen, krass. Ich bin gespannt, was ich da so sehen werde, was ich da für coole Ideen sehen werde. Ich vermute mal, ein Tag wird irgendein Ausflug sein. Ausflug sein. Gucken, nette kleine Projektchen. Aber weißt du, mein Gedanke nur ist, so, dann machst du so die ersten 4 Stunden für den ersten Tag, so die ersten 4 Stunden kriegst du irgendwie geil kreativ gefühlt, sagst so, okay, was bedeutet denn Wohlfühlen? Was macht ihr, um euch wohlzufühlen? Kannst viel coole Sachen machen und so, auch was Kleines basteln oder keine Ahnung was. Und dann ist so Tag 2 und denkst du so, ja, fühlt ihr euch immer noch wohl? Also irgendwie, vielleicht fehlt mir da noch so ein bisschen die Kreativität, der Blick dafür. Aber ich bin mal gespannt, was die Leute abliefern werden. Ja.
Same. Sehr gespannt.
Alrighty. Dann,
ich gehe jetzt gleich 12. in die Kletterhalle. Nice. Ich nicht.
Du schuldest mir, nee, schuldest mir gar nicht. Aber die Kletterhalle ruft immer noch nach dir.
Ja, die soll sich noch ein bisschen wohlfühlen ohne mich und dann.
Ja. Okay, wie viele Klimmzüge sind drin?
Wenn ich 20 am Stück habe, bin ich jeder dabei. Ja.
Fuck. ich will mir nicht zu nahe treten, aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen.
Vielleicht, wir werden es erfahren in der nächsten Folge.
Okay.
Ja,
einen wunderschönen Tag. Schönes Wochenende.
Peace out.